Also möchte ich jeden heute Morgen herzlich grüßen in Jesu Namen. Ich freue mich, in eurer Mitte zu sein, mit euch gemeinsam das Wort Gottes zu lesen und einige Gedanken auch zu hören. Ganz besonders auch die, die uns eingeschaltet oder mitschauen, zuhören können, seien Sie ebenfalls herzlich willkommen und öffnen Sie Ihr Herz und Ihr Leben. Und Sie werden etwas erfahren von der Wahrheit des ewigen Wortes Gottes, dass die Wahrheit ist und die Wahrheit bleiben wird für alle Zeit. Wir hatten ja in diesem Jahr so ein Leitmotto in unserer Gemeinde. Und das war: mit den Augen Gottes schauen. Also wir sollen eine göttliche Perspektive haben, mit der wir das Wort Gottes und das Geschehen dieser Welt und das Reich Gottes im Allgemeinen auch beobachten und anschauen können. Wir haben einen Gedanken einmal darüber gemacht und mit den Augen Gottes schauen. Wer hat von uns schon einmal einen Fremdkörper im Auge gehabt, der dann geschmerzt hat? Wer hat das schon mal gehabt? Alle. Also glaube ich kaum, dass jemand da ist, der nicht schon einmal im Auge ein Sandkörnchen oder irgendetwas hatte, was da nicht hineingehört hat. Und dann war das etwas sehr Schmerzhaftes, etwas Böses. Du weißt auch nicht, wie du machen sollst, wie du spülen sollst und ausreiben und. Und ich musste auch zweimal schon zum Augenarzt damit das entfernt wurde. Vielleicht von der Arbeit ist etwas da hineingekommen. Und jetzt ist das etwas Unangenehmes. Jetzt hat ja Gott auch Augen. Er ist ja der Vater, der himmlische Vater. Und es heißt im Worte Gottes: die Augen des Herrn durchlaufen alle Lande, um seine Macht zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist also ein Bibelwort, das ich in meiner jüngsten Jugend gelernt habe. Die Augen des Herrn durchlaufen alle Lande, um seine Macht zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das sind die Augen Gottes. Jetzt möchte ich uns noch einen Bibelvers einmal lesen, der in Sacharja 2, Vers 12 steht. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der mich gesandt hat über die Völker, also hier ist Israel gemeint, die euch beraubt haben. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Das ist ein Wort Gottes, das Gott selbst sagt. Wer Israel, ich komme heute zu Israel einmal, weil es ja ein Thema der Endzeit ist. Wer Israel antastet, der tastet den Augapfel Gottes an. Und das ist schon sehr, sehr schmerzhaft, wenn wir das tun. Wir können manches nicht verstehen, brauchen wir auch nicht. Aber wir sollen uns da schon etwas zurücknehmen in dem. Im Neuen Testament lesen wir, dass Petrus schreibt: wir haben umso fester das prophetische Wort und tun gut daran, dass wir darauf achten, wie ein Licht, das da leuchtet an einem fremden Ort, bis dass der helle Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Was heißt das? Die Leute aus der Bibel, im Neuen Testament, Jesus einschließlich seine Jünger und die Schreiber der Apostel, die hatten nicht das Neue Testament. Das Neue Testament gab es damals noch nicht. Es war noch nicht geschrieben. Also sie mussten sich orientieren und gingen hin auf das Alte Testament, auf die Propheten. Dann sagt Petrus: wir haben unser fester das prophetische Wort Oder wenn der Herr Jesus sagt, wer da glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, das sagt er vom Heiligen Geist, welche empfangen sollten, die an ihn glauben, der Heilige Geist war noch nicht da. Dann nimmt der Herr Jesus Bezug auf das Alte Testament. Wer da glaubt, wie die Schrift sagt, also wer da glaubt, wie die Propheten und wie die Schrift sagt, das Neue existierte noch nicht. Jesus stellt sich einmal vor die Leute und sagt, ihr kennet die Schrift und die Schrift ist die, die von mir zeugt. Ich bin die geoffenbarte Schrift, also die Schrift in Person. Und somit, wenn Jesus die Schrift in Person ist, dann ist er natürlich in dem Fall das Alte Testament mit. Ich lese natürlich viel mehr und verkündige das Evangelium viel, viel mehr im Neuen Testament, in der Offenbarung Jesus. Aber über die Endzeit hin brauchen wir auch schon das Alte Testament mit. Ich möchte ein kurzes Wort vorlesen, das wir in Lukas 21 finden. Dort sagt der Herr Jesus Folgendes über die Endzeit. Von Vers 24, Lukas 21, 24 und einige Verse. Und sie werden, also hier ist vom Volk der Juden, vom Volk Israel die Rede. Und sie werden fallen durch das Schwert der Schärfe und gefangen geführt werden unter alle Völkern. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis dass die Heidenzeit erfüllt sein wird. Also Gott hat den Nationen eine Zeit gesetzt, eine Vollzeit. Dann heißt es weiter, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Leuten bange sein, und sie werden zagen, und das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Was heißt das? Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Wer ist Sonne, Mond und Sterne? Das ist ebenfalls das Volk Israel. Josef hatte seinen Brüdern etwas zu essen gebracht. Sie waren bei den Herden und hüteten dort die Schafe. Dann ging Josef hin und sagt Josef, ich hatte einen ganz besonderen Traum. Und dieser Traum war, dass Sonne, Mond und Sterne sich verneigen vor ihm, vor mich. Sie verneigen sich und beten mich an, huldigen, verehren mich. Und dann begann ja dieser Konflikt, dieser große Streit, sagt, was bildest du dir ein? Wer bist du eigentlich, Josef, dass wir uns alle samt den Eltern sich vor dir verneigen? Was ist in deinen Kopf hineingekommen? Was steigst eigentlich ein? Und diese Mond, Sonne und Sterne, das ist das Volk Israel. Natürlich. Jakob, Israel. Und die verneigten sich vor Josef in Ägypten. Und so ist auch, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, ist ebenfalls Bezug genommen auf Israel. Und als dann werden sie sehen, dass Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen weiter ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und Blätter gewinnen, so wisset, dass der Sommer nahe ist. Jetzt nimmt Jesus Bezug auf den Feigenbaum. Wer ist der Feigenbaum? Wer ist der Feigenbaum? Israel! Du musst einmal Römer 11 lesen, wo Paulus es zitiert und Paulus es darstellt, Israel, der große Feigenbaum, und wir als Nationen werden hineingepropft, geedelt in diesen Feigenbaum Israel hinein und leben aus der Wurzel Israels. Wo leben aus dem Saft dieses Feigenbaums? Denn wir haben das Wort Gottes. Das hier, meine Freunde, was wir ständig lesen und verehren und predigen, das ist ein jüdisches Buch, ist das. Das haben Juden geschrieben. Und das meiste an Juden geschrieben. Und somit ist es gut, wenn wir dieses Wort lesen und darauf achten. Ich möchte etwas darauf eingehen, weil wir waren vor 2 Monaten, Eheleute Petzel und wir waren, Karin, waren mit in Israel und haben dort einige wunderbare Dinge miterlebt. Und das war schon einzigartig, was wir dort so mitbekommen haben und einiges auch Neues. Und ich hatte da ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, hatte ich. Und es ist jedes Mal ein Staunen, ein Wunderwerk, wenn du nach Israel kommst. Ich war das erste Mal nach dem 6-Tage-Krieg, 68. Danach war ich das erste Mal in Israel. Und dann haben wir uns das Land etwas angesehen und dann sind wir in die Golanhöhen gefahren. Das war ehemalig syrisches Gebiet. Aber da die Syrer ständig über den See Genezareth da Raketen rübergeschossen haben auf die Kibbuze der Juden, die Israelis, haben die kurzen Prozess gemacht, haben das ganze Gebiet dort hinter den Golanhöhen eingenommen und dann sind wir abends einmal, ich weiß wie heute noch, sind wir da in die Golanhöhen gefahren. Wir wollten zur syrischen Grenze hin. Und dann stand dort im Feld, weit im Feld, stand ein Autobus. Der war total zerschossen. Überall durch Kugelhagel zersiebt. Und dann haben wir gesagt, oh, das ist ein gutes Panorama. Da steigen wir aus und setzen uns jetzt alle in den Bus oder steigen in den Bus und machen ein paar gute Aufnahmen. Gesagt, getan. Wir laufen über die Felder und setzen uns, stehen dort in einem Bus, der keine Scheiben mehr hatte, nur noch Ruine war, und setzen uns dort rein, machen ein paar Fotos und in dem nächsten Augenblick danach war schon die israelische Militär da. Hat uns da rausgeholt, sagte, sie dürfen niemals hier in das Gebiet gehen. Das ist Kriegsgebiet gewesen vor kurzer Zeit. Hier liegen alles Minen liegen hier und alles Munition. Wie können Sie wagen, die Straße zu verlassen und hier in das Militärgebiet reinzugehen? Na, wir wussten das ja nicht. Also haben sie gesagt, also bitte zurück, schnellstens zurück und bleiben Sie bitte konsequent nur auf dieser Straße. Das geht nicht. Das haben wir getan. Und das war nur Israel, darf ich euch sagen, war nur eine Steinwüste. Steine, Steine, alles so riesengroße Wackermänner. Steine, Steine und Gestrüpp. Und ich habe einen Freund, der hat mir gesagt, von Tel Aviv bis nach Jerusalem stand nicht ein einziger Baum. 1950. Nicht ein einziger Baum. Es war alles nur Wüste und Steppe und Stein und Schotter. Ich will es kurz machen. Gehst du heute dorthin, und ich war da jetzt, da siehst du ein Agrarland sondergleichen. So weit dein Auge schaut, nur Plantagen, Agrarland und alles wächst und blüht und Gewächshäuser, so weit dein Auge schaut. Plantagen und Agrarland, alles wächst und blüht und die ernten dort das ganze Jahr. Und ich habe dann gefragt, wie ist das möglich, so ein großes Land von diesen Steinen alles frei zu machen? Es sind nur Steine. Wie ist das möglich? Aber gut, die Israelis haben mit viel Fleiß, natürlich auch mit viel Geld aus USA, haben die dieses Land fruchtbar, urbar gemacht. Und wenn du heute hingehst, und der Mann hat mir gesagt Folgendes, Manfred sagte, ich bin kein Christ, sagte. Aber eins will ich sagen, das, was hier in diesem Land geschehen ist, das ist ein absolutes Wunder, ist das. Jawohl. Das kann jeder hingehen, der so hinschaut. Sagen, die Wüste wird fruchtbar gemacht. Da werden Palmplantagen angelegt. Da werden Treibhäuser und was nicht alles. Also, ich werde noch einige Bibelverse dazu lesen. Es ist ein Wunder, dieses Land anzuschauen. Und ich habe gefragt, wie ist das möglich, diese riesen Steine, die nur noch Steine, die hier wegzuschaffen und das Land dann als urbar machen, als fruchtbares Land. Das ist für mich unvorstellbar. Es ist ein Wunder, dass Gott mitgewirkt hat. Jawohl. Aber dann haben wir noch etwas erlebt. Wir waren auf dem Tempelberg, lange angestanden. Und dann sind wir angestanden, bis wir dann reinkamen. Und dann sind wir oben auf dem Tempelberg. Heute steht ja da die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom. Und dann sind wir dort raufgegangen und wie wir dort ankamen, können wir bezeugen, die anderen, da kam uns ein Hass entgegen in dieser Tempelberg. Der wird bewacht von den Palästinensern. Und ich kann euch sagen, so viel Hass, so viel Bitterkeit. Man hat uns dann in eine Ecke hineingedrängt und unser Reiseleiter hat geschwitzt, der konnte kaum noch seine Stimme halten. Und dann eine Atmosphäre sagte, die sind doch jetzt gekommen, die Leute, die wollen doch nur ein paar Fotos hier machen. Lassen Sie doch die Leute hier gehen. Nein, kommt nicht in Frage. Sofort raus. Dann wurden wir rausgedrängt wieder und mussten den Tempelberg verlassen. Und dann bin ich zu dem Reiseleiter, dem Malachim, gegangen und habe gesagt, hör mal Malachim, wie lange wollt ihr als Juden euch das noch gefallen lassen? Euer Tempelberg, auf dem tausende Jahre der Tempel gestanden hat, dürft ihr nicht mal raufgehen und beten. Wie lange noch? Und dann sagt dieser Melachim zu mir, Manfred, weißt du was? Dieser Platz des Tempelbergs, der wird einmal die Auslösung sein des Krieges, eines furchtbaren Krieges. Dieser Tempelberg hier. Und wir werden uns das sagen, wie lange wollt ihr euch das gefallen lassen? Sagt sie, wir schweigen noch. Aber innerlich kocht es bei uns. Wir möchten auch dorthin gehen, wo David und Salomo und Abraham seinen Sohn geopfert hat. Da möchten wir auch hingehen. Da möchten wir auch anbeten. Das ist unsere Stätte, ist das. Boah, das ist ein Feuer, was da brennt. Können wir uns gar nicht vorstellen. Wir haben ja einiges erlebt da. Diese Attentate, die da waren, waren wir ja unmittelbar dabei. Und haben das gesehen. Und dann haben wir noch etwas Wunderbares erlebt. Wir sind zur Davidstadt gegangen. Die liegt etwa 1 Kilometer weiter. Die Davidstadt vom Tempelberg. Am Teich Siloa. Und dort hat David und Salomo eine Unterführung, einen Tunnel gebaut. Und dieser Tunnel geht tief unter der Erde hin zum Tempelberg. Und dieser Tunnel ist jetzt freigegraben worden, freigesetzt worden. Und dann durften wir, diese doch sehr unsicher da alles, aber wir durften dann diesen Tunnel durchgehen, von der Davidstadt durch, unter den Straßen, unter den Tempelberg und kamen auf der anderen Seite raus. Ein Tunnel, der 3000 Jahre alt ist. Sagenhaft. Kam der dort raus. Wir gingen dann zur Anna-Kirche. Das ist eine große Kirche, die dort ist. Die soll die Kirche mit der besten Akustik der Welt sein. Wir haben da jedes Mal gesungen, wenn wir da waren. Und dann das ist unmittelbar, ist die Ausgrabung vom Teich Bethesda, von diesen 5 Säulenhallen. Und die Bibel berichtet, die hat man freigelegt. Großes Gebiet ist das. Und dann hat man dort eine Kirche gebaut. Dann ging man in diese Kirche rein. Und dann haben die Leute dort gesungen. Und der, was gesungen hat, das waren Nigerianer. Leute aus Nigeria. Und die haben dann gesungen das Lied Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Köstlichen Frieden bringt es mir ein. Und dann singen die im Refrain, singen die, Jesus, du bist meine Geschichte. Jesus, du bist mein Lied. Ich will dich loben den ganzen Tag lang. Ach, und dann in dieser Freude und in dieser Begeisterung haben die gesungen. Das eine große Gruppe. Und ich als Deutscher, ach, ich dachte, das ist was. Und ich habe mich gleich dazwischen gedrängt, zwischen diese Schwarzen. Und dann habe ich mitgeschmettert in Deutsch und mitgesungen und meine Arme hochgehoben. Habe Halleluja gerufen. Wie wunderbar ist das. Habe meinem Herzen so richtig Raum gelassen. Jawohl. Leute, wir sind ja von der Konfession her, von unserer Herkunft, sind wir alle eingeschraubt wie in einen Schraubstock. Und kommen nicht aus unserer Geschichte, aus unserer Verschachtelung heraus. Tatsächlich. Machen wir deinem Herzen freien Raum. Wie die Bibel sagt, hebet eure Hände empor und betet einmal, ihr Männer. Preist einmal Gott. Die Hände sind wie Antennen, sind die. Dann empfängst du den Segen und die Gunst und den Heiligen Geist Gottes. Die Antennen, die auf deinen Körper, auf deinen Leib einströmen werden. Ach, ich war so happy, war ich. Jawohl, da hättet ihr mich sehen müssen. Jawohl. Aber wir können ja nur jubeln, wenn der Götze ein Tor schießt in Brasilien, nicht? Dann flippen wir aus. Dann freuen sich die Deutschen, dann jubeln sie zu 100 Millionen. Nein, nicht 100 Millionen, aber zu Hunderttausenden, nicht? Dann freut sich die ganze Nation, jauchzt und jubelt. Wollen wir uns nicht mehr freuen, dass Jesus der König ist, dass er in diese Welt gekommen ist? Und dass wir singen und jubeln und das Evangelium verkündigen mit einer großen Begeisterung. Wenn ich nicht begeistert bin, kann ich auch einen anderen begeistern. Ja? Klar. Wenn ich schlafe, schlafen die anderen auch. Mit Begeisterung den Herrn Jesus verkündigen. Jawohl. Als Jesus geboren wurde in Bethlehem und diese Meldung vom Himmel kam, ein Engel hat diese Meldung gebracht aus das Hirtenfeld. Da stand die ganze Engelwelt im Himmel. Spalier, weil der König gekommen ist. Alle standen uns zusammen und sagten, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und dann heißt es im Worte Gottes, den Menschen ein Wohlgefallen oder den Menschen des Wohlgefallens. Den Menschen zum Wohlgefallen. Und das hat mich alles nicht ganz bewegt. Dieses Komische, was da eine deutet es so und der eine so. Und da ich Kontakt habe zu einigen Griechen, habe ich gedacht, jetzt willst du aber wissen, wie das wirklich heißt. Denn das Neue Testament ist ja übersetzt worden aus dem Griechischen. Und dann habe ich die Griechen gefragt. In Hittorf sind eine Gruppe Griechen. Und dann habe ich die Leute gefragt, sage ich, wie heißt das eigentlich in Griechisch? Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden, sagen wir den Menschen ein Wohlgefallen, sagen die Griechen in ihrer Übersetzung, heißt es, ist ja aus dem Urtext mit heraus, den Menschen ein Segensgeschenk. Ach, war ich glücklich. Gott hat Weihnachten den Menschen ein Segensgeschenk gebracht. Und dieses Geschenk muss man annehmen, muss man das. Ein Segensangebot. Und wer dieses Segensangebot annimmt, das ist Jesus Christus, der wird es erleben, dass er dieses große Geschenk annehmen kann. Ein Wort möchte ich lesen aus Jesaja 41, 18 bis und mit 20. Wieder von Israel. Ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen und Quellen mitten auf den Feldern. Ich will in der Wüste Wasserquellen machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrren, Ölbäume und auf der Steppe will ich pflanzen, dass dort wachsen sollen Zypressen, Buchsbäume und Kiefern, damit man zugleich sehe und erkenne und merke und verstehe, das ist des Herrn Hand, dass er das getan hat. Der Heilige Israel hat es geschaffen. Wunderbar. Das habe ich gesehen. Das, was hier steht, brauche ich nicht zu glauben. Kannst du bei mir zu Hause sehen, in vielen Fotos habe ich das gesehen. Wasserbäche machen in den Höhen. Quellen in der Wüste. Das ist das Gleiche. Jetzt ist natürlich, wenn man von Israel redet, vieles unverständlich. Und dann müssen wir es sehen. Israel ist ein sehr, sehr ungläubiges Land. Die Menschen glauben, ich denke, noch viel weniger wie in Deutschland. Alte, traditionelle Orthodoxen, die noch in ihrem, die Pharisäer, die in ihrem Pharisäertum da verhaftet sind, wie es bei Jesus schon war. Ich möchte einmal die Bibel zitieren, das, was Paulus schreibt über Israel, über die Juden. Ich will euch aber, liebe Brüder, von dem Geheimnis nicht im Unklaren lassen, damit ihr euch nicht selbst klug haltet. Verstockung ist zum Teil Israel widerfahren, bis so lang, bis die Fülle der Heiden angelangt ist. Also was ist Verstockung? Was Israel sucht, hat es nicht erlangt. Die Auserwählten, die aus Israel, die haben es erlangt. Aber die anderen sind alle verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Augen, dass sie nicht sehen, Ohren, dass sie nicht hören. Bis auf den heutigen Tag. Wenn wir uns an Israel wenden und vielleicht zum Teil mit Gerecht, mit unserer Hand emporheben, dann müssen wir eins erkennen. Israel ist blind, Israel ist verstockt, Israel ist taub. Sie können nicht sehen. Zumindest das, was das Wort Gottes anbetrifft. Das, was auf Jesus bezogen wird. Das ist ihnen nicht bekannt. Und wie Mose eine Decke vor dem Angesicht hatte, damit die Israeliten ihn nicht sehen konnten, bis zum Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Aber ihre Sinne sind verstockt. Bis auf den heutigen Tag bleibt die Decke unaufgedeckt, wenn Sie das Alte Testament lesen, weil sie nur durch Christus abgedeckt werden kann. Verstehst du das? Aber ihre Sinne sind verstockt. Was heißt ihre Sinne? Ihre Sinne heißt, ihr Denken ist verstockt. Israel. Ihre Orientierung. Sie sind orientierungslos. Darum sind sie verstockt. Bis auf den heutigen Tag. Wenn das Testament vorgelesen wird, das Alte Testament. Weil nur die Decke weggenommen werden kann, wenn sie Christus erkennen. Wenn sie Jesus erkennen. Und darum ist auch meine Predigt an uns persönlich. Du kannst, bist in einer Verstockung, in einer Blindheit, in einer Taubheit. Es sei denn, dass du Jesus Christus erkennst. Dann wird diese Decke mit einmal weggenommen vor deinen Augen, vor deinem Herzen. Und du kannst den Herrn Jesus Christus erkennen. Da ist was ganz Entscheidendes. Und das geschieht mit Israel. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihren Herzen. Wenn aber Israel sich bekehrt zu den Herren, dann wird ihre Decke abgetan werden. Also wenn die Juden sich einmal bekennen und bekehren zu Jesus, dann wird die Decke von ihren Augen, von ihrem Herzen abgetan werden und sie werden Christus erkennen. Paulus schreibt weiter, hat es Israel nicht verstanden? Als erstes spricht Mose, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Volk, das mir nicht gehört. Ein unverständiges Volk der Heiden will ich euch zornig machen. Ich will euch unverständlich machen auf ein Volk, das euch nicht gehört. Ihr könnt das nachlesen in Römer 10, Vers 19 und in Mose 32, 21. Über ein Volk, das mir nicht gehört, will ich euch Israelis unverständlich machen. Ich will euch eifrig machen. Das heißt mit anderen Worten, wir aus den Nationen müssen den Herrn Jesus so stark und so markant bekennen, dass die Juden sagen, was ist das für ein Volk? Wir aus den Nationen, wir rühmen und verehren, wir beten an und huldigen, wir opfern dem Gott Israels mehr Ehre und Darbringung als sie selbst als Volk. Darum sollen sie eifersüchtig werden, wenn sie uns sehen. Könnt ihr nachlesen? Das schreibt Paulus. Das möchte Paulus gerne. Dass wir als die, die aus den Nationen gekommen sind, so den Gott Israels, den Herrn Jesus damit, so verehren den Messias, dass sie eifersüchtig werden auf uns. In Jesaja heißt es, ich ließ mich finden von denen, die mich suchten. Ich erschien denen, die nicht nach mir fragten. Das waren die Nationen. Gott hat sich suchen lassen von denen, oder Gott hat sie gesucht, denen, die nicht nach mir fragten. Wir, die Nationen, haben nicht nach dem Gott Israels gefragt. Die Heiden schon auch nicht. Wir waren ja Heiden. Sondern ich ließ mich suchen von denen, die mich fanden. Und erschien denen, die nicht nach mir fragten. Das waren die Nationen, die nicht nach Gott gefragt haben. Denen hat Gott durch Israel ein Angebot gemacht. Den ganzen Tag, spricht der Herr, habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das sich nichts sagen lässt und das immer widerspenstig ist. Das ist Gott, der sich ein Volk erwählt hat und immer wieder seine Hände ausgestreckt hat nach einem Volk, das ungehorsam ist, das ihn ablehnt, das ihn frevelt. Und dann hat Gott sich zugewandt, durch Jesus abgekehrt, und dann beginnt eine neue Geschichte, dass er sich zu den Nationen wendet. So frage ich nun aus Römer 11, sind sie die Israelis gestrauchelt, dass sie fallen? Das ist nicht so. Sondern durch ihren Fall, durch den Fall Israels, ist den Heiden Heil widerfahren, Errettung widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihre Schande Reichtum für die Heiden geworden ist, wie viel mehr wird dann Reichtum sein, wenn die Zahl, also die Vollzahl dieser Juden eingeht? Euch Heiden sage ich aber, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt. Ob ich gleich meine Stammesverwandten, Paulus sagt, die Juden, meine Stammesverwandten zum Nacheifern reizen könnte und einige, dass sie gerettet werden. Und jetzt kommt ein wunderbarer Vers. Römer 11, Vers 15. Denn wenn die Verwerfung Israels Versöhnung für die Welt ist, das ist. Was wird dann die Annahme sein als Leben aus dem Tode? Wunderbar. Wenn die Verwerfung Israels, weil sie Christus verworfen haben, schon eine Versöhnung für die Nationen ist und solch einen mächtigen Segen ausgelöst hat, Was wird es die Annahme sein, wenn Gott Israel annimmt? Dann wird Errettung und Leben aus dem Tode sein in vollen Zügen. Halleluja. Wunderbar ist das. Fasse, wer es fassen kann. Vielleicht heute Morgen nicht vielleicht für jeden ganz verständlich. Aber das ist so. Verstehst du das? Israel ist zerstört worden, sind vertrieben worden in alle Länder der Welt. Und dann hat Gott sich durch Paulus, ganz besonders durch die Apostel, zugewandt den Nationen, den Heiden. Und nicht mehr die Botschaft Israel so markant überzogen. Und dann ist Folgendes gekommen, dann haben die Nationen, du kannst ja nachlesen, das Evangelium angenommen. Dann im Griechischen, im Römischen Reich ist dann das Evangelium, hat Siegeszüge gemacht. Ägypten bis nach Libyen, Tunesien, alles durchzogen mit dem Evangelium. Tausende und Tausende. Man sagt vom Römischen Reich, dass bis zu ein Drittel der Leute wiedergeboren waren. An Jesus glaubten. Denn die hatten nicht mal ein Neues Testament. Aber sie glaubten und beteten und jubelten ihrem Erlöser und Retter und empfangen den Heiligen Geist, diese Gewissheit. Aber das war durch die Verwerfung Israels. Aber wenn jetzt Israel angenommen wird, durch den lebendigen Gott, und Israel wird aufgenommen, wenn schon bei der Verwerfung so viel Segen war, was wird dann die Annahme erst sein? Ach, Leben, volles Leben aus dem Tode heraus. So schreibt Paulus. Den Tag werden wir erleben. Das wird großartig, einzigartig sein. Lass mich zum Abschluss noch ein Wort lesen aus Jeremia 31, von Vers 1 bis 10. Zu derselben Zeit, spricht der Herr, will ich Gott sein, alle Geschlechter Israels, und sie sollen mein Volk sein. So spricht der Herr, das Volk, das dem Schwerte entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht in seine Ruhe. Diesen kurzen Abschnitt hatten wir einen Morgen im Bus in unserem kurzen Gottesdienst, weil wir in dem Land herumgereist sind. Hast du es verstanden? So spricht der Herr. Das Volk, das dem Schwerte entronnen ist und dem Tod entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Das sind die Juden. Besonders die aus dem Dritten Reich hier. Die sind im Holocaust davongelaufen und haben Gnade und Ruhe gefunden in der Wüste Israels, wo ich vorhin sagte, das Land war Wüste. Haben Ruhe gefunden und Gnade in der Wüste. Ist das nicht wunderbar? Die dem Schwerte entronnen sind. Dazu hatte ich ein wunderbares Erlebnis. Und jetzt möchte ich noch Folgendes weiterlesen. Der Herr ist mir erschienen von Ferne und sprach, ich habe dich je und je geliebt. Damit habe ich dich aus lauter Güte zu mir gezogen. Wohlan, ich will dich wieder bauen, dass du gebaut sein sollst, du Jungfrau Israels. Du sollst dich wieder schmücken und Pauken schlagen und herausgehen zum Tanz. Du sollst wiederum Weinberge pflanzen auf den Bergen Samarias und wirst pflanzen und ihre Früchte genießen. Denn es wird die Zeit kommen, dass die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen, wohlauf, lasst uns hinaufziehen nach Zion und dem Herrn unserem Gott danken. Zion ist über Jerusalem. Jerusalem ist die ist der Mittelpunkt der Welt. Und die Bibel sagt, wer einmal anfängt, Jerusalem aufzuheben, wegzu, stemmen, der wird sich aufreiben und wird daran sterben. Wer immer als Völker, als Nationen, als UNO, als Völkergemeinschaft, EU, weiß ich wer, gegen Jerusalem vorgeht, wird sich an Jerusalem wundtreiben. Das sage nicht ich, das sagt Gottes Wort. Denn so spricht der Herr, jubelt über Jakob, das ist Israel wieder, mit Freuden und jauchzet über das Haupt, über die Völker und rufet laut und rühmet, der Herr hat sein Volk geholfen und den Rest Israels. Siehe, ich will sie aus dem Lande des Nordens, das ist Großrussland, die ehemaligen UdSSR-Staaten. Ich will sie aus dem Lande des Nordens bringen und will sie sammeln auf alle Enden der Erde. Auch blinde, lahme, schwangere, junge Mütter und die große Gemeinde soll heraufkommen. Sie werden weinend kommen, aber ich, sagt Gott, will sie trösten. Ich will sie zum Wasserbächen führen. Und die Ebenen und ebene Wege machen, dass sie nicht fallen können. Denn ich bin Israels Vater, Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Das heißt, doppelter Segen heißt das. Der letzte Vers. Höret ihr Völker des Herrn Wort und verkündigt es fern und laut den Inseln und sprechet, der Israel zerstreut hat, der wird es wieder sammeln. Und wird sie sammeln aus allen Völkern und wird sie hüten, wie ein Hirte seine Herde hütet. Wunderbar. In der Zeit leben wir. Das brauche ich nicht zu glauben. Das ist Tatsache. Das ist Tatsache. Als der Konflikt dort war in Jerusalem, und dann kam ich nach Hause und da habe ich aber die Rheinische Post aufgeschlagen und stand ganz oben in der Rheinischen Post. Ein Abschnitt, ich habe ihn leider vergessen zu Hause, ich habe ihn zu Hause liegen. Nur einer kann uns Frieden bringen und das ist der Messias. In der Rheinischen Post, ganz groß. Nur einer kann uns Frieden schaffen, bringen, das ist der Messias. Und als ich so nachdachte, habe ich gedacht, Herr Jesus, ich war schon so oft in Jerusalem, in Israel, vielleicht 10-mal. Ich habe schon so viel gesehen und gehört und geschaut und rumgelaufen. Ich möchte doch einmal etwas erleben mit dir. Wenn es heißt, die, die Heiden sind, sollen Israel den Weg weisen zu Jesus, dann müssen wir es tun. Ich kenne einen Bibelschullehrer und Pastor in Israel. Der hat eine Gemeinde, hat er. Und der hat dann in seiner Gemeinde gefragt, sagt, hört einmal, wie viele haben sich von euch, das waren Judenchristen, messianische Christen, wie viele von euch haben sich bekehrt bei einem Juden? Und dann stand eine einzige Frau auf, hob ihre Hand, sagt sie, ich habe mich bekehrt. Durch eine Jüdin. Und wo habt ihr euch denn alle bekehrt? Wir haben uns alle durch Heidenchristen bekehrt. Also wunderbar. Aber sie haben sich bekehrt, weil sie etwas gesagt haben. Nicht, weil sie ihr Maul gehalten haben, sondern weil sie Jesus proklamiert haben. Und hat mir das irgendwie Mut gemacht. Wir waren am Toten Meer in Phuket. Und da haben wir, abends kamen wir an, war schon nahezu dunkel, in unserem Hotel dort. Und dann sind wir in die Stadt gegangen, also ist nicht sehr weit, in die Stadt gegangen und haben dort gekauft, Creme gekauft. Und weiß ich, ich hatte so zwei ganz schwere Tüten und latschte dann hinter meiner Frau hinterher. Und meine Steffi sagt, hör mal, sagt sie, geh doch mit diesen schweren Tüten jetzt nicht hier durch die Stadt mit uns, durch die Einkaufspassage. Geh doch ins Hotel und dort im Hotel, dann kannst du in das Zimmer legen. Naja, Hans-Peter kann noch eine besondere Geschichte erzählen von. Nee. Wir haben so viel gekauft, unsere Koffer waren so schwer. Peter, sein Koffer hatte nahezu 10 Kilo mehr. Aber gut. Und ich gehe dann den kleinen Weg, das war so ein Seitenweg da zum Hotel, gehe ich dann da hoch und gehe dann links ins Hotel rein. Und dann, wir waren ja erst zwei Stunden da, weiß ich. Und wie ich dann in der Rezeption war, dort in dem Hotel da, dann denke ich, ist aber komisch hier, denke ich, bist du hier im falschen Film, denke ich. Ich drehe mich um, denke, das ist mir alles so neu hier, nicht? Obwohl, nicht? Das ist bestimmt nicht dein Hotel. Aber ich zog dann meine Zimmerkarte und zeigte dann in der Rezeption meine Zimmerkarte. Und dann sagte er mir, nein, sagte er, das ist nicht das Hotel hier, das ist das Hotel auf der anderen Seite. Die müssen über die Straße rübergehen. Also bin ich ins verkehrte Hotel gegangen. Naja, das kann ja nur in Manfred passieren. Okay. Und wie der gute Mann mir sagte, hören Sie mal, das ist das Hotel nebenan, dann standen dort zwei alte Frauen. Zwei ganz alte Frauen. Über 80 schätze ich sie mal. Eine im Stock so und die andere. Ach, sagt sie, junger Mann, sagt sie zu mir. Bin ja auch nicht jung, ne? Das haben Sie verstanden, sagt sie. Sie müssen dort gegenüber gehen. Da ist Ihr Hotel. Und dann habe ich die Damen angesprochen und sage, aber wie gut, dass Sie so gut Deutsch sprechen. Ja, sagte sie, wir kommen ja auch aus Deutschland. Aber sie sahen, jüdisch sahen sie aus. Wir kommen ja auch aus Deutschland. Und dann fragte ich, ja, wie lange leben Sie denn hier in Israel? Über 70 Jahre, sagten sie. Aber wir kommen aus Deutschland. Und dann drehte sich mir meine Erinnerung. Über 70, 75 Jahre in Israel, da habe ich vorgelesen, die dem Tode, dem Schwert entronnen sind, haben Gnade gefunden in Israel in der Wüste. Och. Und da habe ich gedacht, das ist meine Chance jetzt, dass ich mal Holocaust-Leute treffe, du, die dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Und da habe ich mich mit diesen alten Damen unterhalten. Meine Freunde, das war so schön. Das war so wunderbar. Da haben sie mir das erzählt. Die kommen aus der Nähe von Nürnberg. Sind als 12-jährige Mädchen. Sind sie weggelaufen. Und haben die Chance gehabt, dem Holocaust zu entrinnen. Und sind nach Israel gekommen. Auf vielen, vielen Umwegen. Da haben sie mir verschiedene Dinge vom Holocaust erzählt. Das ist so schrecklich. Da gibt es keine Worte in Deutsch dafür. Aber gut. Und dann habe ich den Frauen gesagt, wissen Sie, warum ich hier in Israel bin? Ich bin schon oft hier gewesen. Aber wissen Sie, warum? Weil ich Israel liebe und weil ich für die Juden bete. Ich bin ein Christ, sage ich. Ach, sagt die Dame, die noch sehr, sehr vital war. Ach, die Christen, was erzählen Sie wieder? Was haben die uns angetan? Und dann ging dieser Leier wieder los. Da habe ich dieser Frau gesagt, hören Sie mal, das waren keine Christen, die das gemacht haben. Das müssen Sie verstehen. Das waren keine Christen, das waren Faschisten, waren das. Naja, dann hörte sie zu. Und sage ich, hören Sie mal, Christen sind die, die den Geist Jesu in sich haben. Verstehst du das? Der Christ, die Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ihr lieben Zuhörer heute Morgen, wir müssen den Geist Jesu in uns haben. Amen. Jawohl. Wenn du den Geist Jesu in dir hast, das ist ein heiliger Geist, dann bist du auch ein Heiliger. Du bist ein Heiliger, wenn du den Heiligen Geist in dir hast. Du musst den Geist, die hatten den Geist Jesu nicht. Die waren angestrichen. Das waren imitierte Christen, waren das. Ja, sagt, sie hatten teilweise ein Kreuz um sich. Aber wenn sie 6 Kreuze um sich haben, sind es dennoch keine Christen, weil sie den Geist Jesu nicht haben. Und jeder, und habe ich gesagt, jeder echte Christ, sag ich, er betet für Israel, und segnet die Juden und freut sich mit ihnen. Und er guckt mich eine Weile an. Was soll ich von dem Mann halten? Haben die gedacht. Ja, sagen. Dann habe ich bewusst gesagt, jetzt, ich, hören Sie mal, ich bin ein echter Christ. Ja, ich bin echt. Bin ich irgendwie ein Abbild? Ich bin echt. Meine Frage heute Morgen an Sie, an dich heute Morgen. Bist du ein echter Christ? Oder bist du auch nur so ein Abbild, so eine Figur? Ich bin ein echter Christ, sage ich. Darum komme ich her, darum bete ich für die Leute und darum sage ich ihnen Jesus. Und dann sage ich, ich kenne einen Juden, sage ich. Und dieser Jude, der hat mein Leben so glücklich gemacht, sage ich. Halleluja. Der hat mein Leben so glücklich gemacht. Ich bin so froh, dieser Jude hat mein Herz gewonnen. Der hat mich erlöst. Und wissen Sie, wer der Jude ist? Das ist Jesus Christus, der Mensch, der die ganze Welt verändert hat. Das ist er. Und die Frau hörte zu. Aber es war schon, ich denke, war eine Stunde, über eine Stunde vergangen, wo ich mich mit den alten Damen an der Rezeption unterhalten habe. Die eine Alte, die wackelte schon, so ließ ihren Stock fallen, habe noch schnell den Stock hochgehoben, habe der Frau den Stock gegeben, hier, nicht? Und dann habe ich der Frau das gesagt. Und dann sagten mir diese alten Damen, sagten sie, wissen Sie, so etwas wie Sie gesagt haben, das hat mir noch nie einer gesagt. Das hat uns noch nie jemand gesagt. Und dann kamen mir die Tränen. Sagte ich, wie ist das möglich, dass Millionen Christen dorthin fahren und sich dort die Ausgrabungen und alles Mögliche anschauen? Auch gut, warum nicht? Geografie und Museen und alles Mögliche. Und haben die Leute übersehen. Und keiner hat ihnen das gesagt, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus lebt und dass Jesus ihr Messias ist. Das hat uns noch nie jemand gesagt. Und sie haben so zugehört. Denn die andere hat wenig gesagt, die alte Dame, die daneben stand. Sie sagte, ja, ja, sagt sie. Wir haben früher gut in Deutschland gelebt, sagt sie. Bis dann der verrückte Österreicher kam. Adolf kam. Und der hat uns dann in die Vernichtung geführt. Sag ich, das waren aber nicht die Christen, sage ich. Das waren die Faschisten. Das waren nicht die Christen. Dann waren die Frauen waren so dankbar und so zuhörend und so fragend. Also mein Herz ging so richtig auf, dass ich denen den Herrn Jesus hineintragen durfte. Dann sagt die Alte, das werde ich nie vergessen. Ich schaute sie an, so hören Sie mal, sagt sie zu mir, das hat uns noch nie jemand gesagt. Werden einmal Menschen vor dir stehen, vor uns stehen, und die werden sagen, das hat uns noch nie jemand gesagt. Und dann hatte ich einen Plan. Habe ich gesagt, jetzt nimmst du die beiden alten Juden mit und gehst runter ins Restaurant und der Motel dort. Und dann wollte ich mich mit diesen alten Damen an einen Tisch setzen und wollte ihnen weiter Jesus verkündigen. Denn Jesus ist der Name, der rettet. Wollte ihn Jesus verkündigen. Und dann habe ich gesagt, bestellst du einen schönen Tee, lade sie ein und setze sie mit denen hin. Und dann habe ich gedacht, zum Abschluss des Gesprächs nimmst du die Hände dieser alten Juden und betest mit denen in dem Namen Jesus. Aber dann war mein Herz war sehr zweigeteilt. Meine gute Frau wusste ja gar nicht, wo ich bin. Ich war ja schon fast anderthalb Stunden weg, war ich ja nicht. Ich wusste nicht, wie ich bin. Und die hat natürlich einen Flattermann bekommen, nicht? Die hat mich dann gesucht mit Schmerzen, nicht? So wie Maria und Josef den Jesus gesucht haben mit Schmerzen, nicht? So hat mich meine Frau gesucht überall mit Schmerzen und sagt, wo ist der abgeblieben, mein Mann, nicht? Ist der hier verloren gegangen, nicht? Und dann habe ich gesagt, das musst du abwägen. Lässt du jetzt das Hotel und die Gäste da alle, die mich da gesucht haben, lässt die da jetzt auffliegen oder verabschiedest du dich jetzt von den Damen da? Naja, ich habe dann das Letztere erwählt. Ich habe gesagt, Sie verstehen, sage ich, meine Frau wartet gegenüber dem Hotel, sage ich, ich muss da jetzt hingehen. Ich hatte ja auch die Zimmerkarte, aber sonst ist das nicht gut, sage ich. Ich weiß bis heute nicht, ob es richtig war. Aber ich hätte diese Damen den Herrn Jesus noch enger gebracht, noch näher. Hätte noch mehr erzählt über das Christentum und über wahres Christentum, über echtes Christentum. Ach, ich möchte es dir heute Morgen, das hat Gott mir geschenkt, weißt du? Das habe ich mir nicht selbst erwählt. Dass ich da in ein anderes Hotel gehe, in die Rezeption, das hat Gott so gelenkt, nicht ich. War nicht mein Plan, auch nicht meine Idee. Aber wie ich dann diese beiden Damen sah, dann habe ich das, die dem Schwerte entronnen sind, haben Gnade gefunden in der Wüste und Ruhe in Israel. Die habe ich bekommen, die Leute habe ich bekommen. Und denen möchte ich Jesus bringen. Bitte, ihr lieben Leute, wo immer ihr seid, das müssen keine Juden sein, wo immer sie sich befinden, seien sie mutig und verkünden sie Jesus. Gott wird das segnen, dass sie noch Menschen bekehren, mit den Augen Gottes sehen. Weißt du das? Israel ist der Augapfel Gottes. Mit den Augen Gottes sehen, auch auf das Volk oder auf unser Volk, was auch immer. Darum sind wir in der Endzeit und der Endzeit nah. Ich habe es ja gelesen hier mit dem Feigenbaum. Lesen Sie Römer 11 und Sie werden das auch wiederum neu, ganz neu feststellen. Jesus ist wunderbar. Amen. Ach, ich freue mich. Was wird das schön sein, wenn wir ihn einmal sehen werden. Was, Magdalene? Ja. Halleluja. Dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Der uns geliebt hat, bis am Tode am Kreuze, hat er mich geliebt und zu sich gezogen aus lauter Güte. An mir ist nicht eine Gene, die würdevoll wäre, dass Gott mich angenommen hat. Aber nur Gnade ist die Seligmacht. Was kann ich dafür? Nur Gnade ist die Seligmacht. Gnade gefunden in der Wüste. Lieber Herr Jesus, ich bete dich heute Morgen an. Du bist der Christus, der Messias. Du hast mich gefunden in meiner Verlorenheit. Du hast gesehen, wie viele Sünden ich am Kerbholz hatte. Wie viele Dinge ich falsch gemacht habe. Wie verkehrt mein Denken war. Herr Jesus, wie unorientiert, orientierungslos ich durch diese Zeit gelaufen bin und wusste nichts von dir, wusste nicht von deinem Segen, weil ich eine Decke vor den Augen hatte, weil ich blind war gegenüber dem Evangelium. Aber diese Decke wird weggetan, wenn sie den Christus erkennen. Du bist der Gesalbte, der Christus. Ich durfte dich erkennen und darum in aller Ehrfurcht bete ich dich an. Herr Jesus, du bist wunderbar. Du bist einzigartig. Du bist wunderbar. Deine Liebe beschämt uns jedes Mal. Deine Freude überwältigt uns jeden Tag neu. O Gott, wie groß bist du. Wie ist dein Wort in unseren Herzen angekommen. Und wir dürfen es verstehen. Lieber Herr, ich danke dir dafür. Ich bete dich an. In dem herrlichen Namen Jesus. Halleluja. Amen. Amen.